Einen wunderschönen guten Morgen. Der Morgen wird ja heute wirklich schön, draußen die Sonne scheint, wir sind kurz vor Ostern. Also ich glaube, wir dürfen uns freuen heute Morgen. Und ich freue mich auch, dass ich heute eine besondere Predigt halten darf. Und ich möchte die Predigt heute auch mal mit einem Gebet anfangen. Lieber Vater, ich möchte dich darum bitten, dass du mir jetzt einfach die richtigen Worte gibst, dass ich dieser Person, Josef Ratzinger, Benedikt dem 16. gerecht werde. Und dass es Worte sind, die zur Einheit der Kirche beitragen und dazu, dass wir Christen zusammengeführt werden. Amen. Ein wichtiges Thema, ist mir persönlich auch wichtig. 20. April 2005. Wir sind Papst. Titel die Bild-Zeitung damals. Einen Tag nach der Papstwahl, am 19.04.2005, nur wenige Tage nachdem Johannes Paul II. Verstorben ist nach langer Krankheit, hat das Konklave relativ schnell einen neuen Papst gewählt und seit ca. 500 Jahren das erste Mal wieder einen Deutschen. Also berechtigt die Bild-Zeitung ruft, wir sind Papst, hurra! Unser Josef Ratzinger ist Benedikt der 16., so wurde tituliert. Und das ist natürlich schön und ich hoffe, dass wir dir jetzt ja nochmal so eine ähnliche Schlagzeile sehen nach der Fußball-Weltmeisterschaft. Ein bisschen verwunderlich fand ich damals die Schlagzeile schon, denn wir sind Papst, stimmt denn das wirklich? Sind wir Papst? Und ich habe da vier Bedenken vorzubringen. Und zwar erstmal Deutschland und der christliche Glaube. Wir stehen ein bisschen auf Kriegsfuß manchmal miteinander, habe ich so einen Eindruck. Deutschland ist keinesfalls mehr ein christliches Land, wo die Mehrheit der Leute aus ganzem Herzen sagen würden, wir sind gläubige Christen und wir leben auch ein christliches Leben, gehen regelmäßig in die Kirche, beten jeden Tag bei den Mahlzeiten oder wie der junge Josef Ratzinger zu Hause mit seiner Familie, da wurde jeden Tag in die Messe gegangen und der Vater hat mehrfach am Tag gebetet mit den Kindern. Das ist heute nicht mehr so. Und dann auch noch Deutschland und die katholische Kirche, auch gar nicht so ein einfaches Thema. Die katholische Kirche ist zwar in Deutschland relativ stark und es gibt ja auch in Würzburg viele katholische Kirchen, wenn man so durch die Stadt geht, viele schöne alte Gebäude und viele alte angestammte Gemeinden. Und trotzdem ist Deutschland das Land der Reformation. Also das Land, was mal der katholischen Kirche richtig Schwierigkeiten gemacht hat mit Figuren wie Martin Luther, die eigentlich damals gesagt haben, der Weg der katholischen Kirche hat, da sind Fehler gemacht worden und wir wollen uns eigentlich von der katholischen Kirche distanzieren. In einigen Punkten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch das, was wir hier heute machen, hat ein bisschen was mit Reformation zu tun. Denn wenn es die Reformation nicht gegeben hätte, würde es auch die City Church nicht geben. Und deswegen schon merkwürdig. Und das dritte schwierige Thema, Deutschland und der Papst. Da habe ich bei meiner Vorbereitung auf diese Predigt einen lustigen Ausspruch gelesen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Da stand von jemandem drin, naja, mit dem Papst, das ist so ein bisschen so wie bei meinem Opa. Und zwar alles, was mein Opa so sagt, da denke ich meistens, das ist schon ganz gut, was er sagt und auch richtig. Aber ich halte mich hier dran. Und das ist ein bisschen lustig, ein bisschen boshaft, aber ich habe den Eindruck, dass es auch tatsächlich in Deutschland so ist, wenn wir nachher auf einige Punkte mal zu sprechen kommen, was seit langen Jahren Lehre der katholischen Kirche ist und was aus Rom kommt, da wird wenig von praktiziert. Ich werfe nur mal schon mal ein, Empfängnisvergütung und auch der Unfehlbarkeitsanspruch, den der Papst ausgibt. Das wird in Deutschland sehr kritisch gesehen. Und gerade in Deutschland, das Land der Intellektuellen und der Reformtheologen, schwieriges Thema. Und dann schlussendlich auch noch unser Papst Josef Ratzinger, der von der Bild-Zeitung stürmisch begrüßt wird, ist in Deutschland jahrelang gar nicht so eine beliebte Figur gewesen. Auch gerade in der katholischen Christenheit nicht. Da wurde immer gesagt, das ist so jemand, der dem konservativen Lager zuzuordnen ist. Da ist sogar mal das Stichwort Schäferhund gefallen in seinen Aufgaben, die er im Laufe seines Theologenlebens gehabt hatte. Wurde also sehr kritisch beäugt, wenn ihm auch ein großer Respekt zufließt. Deswegen also schon komisch, wir sind Papst wirklich. Ich möchte am Anfang einfach für all die Leute, die vielleicht noch nicht so viel von Josef Ratzinger wissen, ganz kurz mal eben durch sein Leben preschen. Und zwar Josef Alois Ratzinger ist sein ganzer Name, wurde am 16. April 1927 in einer kleinen Ortschaft in Oberbayern im Marktlamm Inn geboren. Kennt man mittlerweile, weil die sind mittlerweile touristisch ein wenig darauf eingestellt und auch einige andere Orte, wo der Papst mal war, sind eingestellt. Und es gibt ja auch, gab es auch sein Golf zu kaufen bei eBay. Also viele Leute haben sich, ich weiß gar nicht, was es schon alles vom Papst mittlerweile gibt, Papstbier und alles Mögliche. Ja, wir waren am 16.04.1927 die Geburt. Und in den Folgejahren verlebt ihr in Oberbayern, auch in der Umgebung von Markland, in einigen anderen Orten eine sehr einfach gestaltete Kindheit und Jugend. Seine Eltern waren nicht besonders reich. Aber es war eine sehr tief religiöse Atmosphäre. Der Vater war gläubig, die Mutter war gläubig. Es war eine sehr traditionelle, sehr tiefe Frömmigkeit, die sich auch im täglichen Leben durch gemeinsames Beten, durch täglichen Gottesdienstbesuch und auch durch klare Statements, wenn es politisch mal heikel wurde, ausgezeichnet hatte. Es wird auch gesagt, ein anderes Mitglied der Familie war mal ein Politiker im Oberbayerischen und hat dort auch kein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um die Verteidigung des christlichen Glaubens ging. Josef Ratzinger hatte zwei Geschwister, seine Schwester Maria, die ihn lange Jahre auch so als Haushälterin noch mit zur Verfügung gestanden, in seiner Professorenzeit, ist im Jahr 1991 schon gestorben. Sein Bruder Georg lebt heute noch und ist auch im Dienst der katholischen Kirche, ist auch Priester. Nach der Jugend kam dann gleich erstmal ein einschneidendes Ereignis. 1943 bis 1945 musste, wie viele andere deutsche Jugendliche, auch Josef Ratzinger als Flakhelfer und dann in der Wehrmacht dienen, ist dann kurz in Gefangenschaft in Deutschland gekommen, in amerikanische Kriegsgefangenschaft und hat aber parallel als Schüler ein Priesterseminar besucht und hat auch 1945 in Traunstein, also auch im Oberbayerischen, sein Abitur absolviert. Dann folgen in den Jahren 1946 bis 1951 seine Studienjahre. Er hat Philosophie und Theologie in Freising und München studiert, ist bereits als Student seinen Professoren und seinem Umfeld als wacher Geist, als hochintelligenter junger Mann aufgefallen, der in dem Sinne auch gefördert wurde und der auch durch Gönner sehr stark dazu getrieben worden ist, also seine Dissertation abzulegen und seine Habilitation abzulegen. Aber das Studium der Theologie endet ja klassischerweise dann mit dem Priesteramt und so kam es also 1951 erstmal zur Priesterweihe und in der Folgezeit hat er dann ganz normal, wie jeder junge katholische Theologe das dann auch macht, erstmal als Kaplan in München angefangen, dann natürlich mit Jugendarbeit und mit allgemeinen Gemeindeaufgaben beschäftigt. In der Zeit von 1952 bis 1977, dann ein sehr langer Zeitraum, war er dann allerdings als Dozent tätig, und zwar beginnend in Freising, dann hat er eine kurze Station in Bonn gehabt, in Münster, in Tübingen und in Regensburg. 1977 bis 1982 war Josef Ratzinger Erzbischof von München und Freising, und ganz kurz nach seiner Bischofsweihe im Jahre 1977 ist er schon zum Kardinal ernannt worden, also zum einem der höchsten kirchlichen Würdenträger. 1981 schließlich dann hat er seine vor der Papstwahl wohl wichtigste Aufgabe bekommen. Da war er Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre im Vatikan. Das ist die Kongregation für die Glaubenslehre, ist eine Einrichtung der katholischen Kirche neben einigen anderen Kongregationen, die nur von Kardinälen besetzt sind, die sich hier ganz spezifisch um die wahre Lehre der katholischen Kirche kümmert. Das ist die unmittelbare Nachfolge der Heiligen Inquisition. Klingt immer so böse, die Heilige Inquisition ist nicht nur das Böse, für das man sie kennt, sondern sie ist einfach ein juristisches Organ der Kirche, um die Lehre sauber zu halten, um also einfach darüber zu richten, ob das, was katholische Theologen irgendwo sagen, im Zusammenhang mit den Lehren der katholischen Kirche steht. Also ein sehr wichtiges Amt. Und dann schließlich, wie wir gesehen haben, im Jahr 2005, und wie wir auch alle mitbekommen haben, am 19.04. die Papstwahl und die Annahme des Namens Benedikt der 16. Ich persönlich bin sehr froh, dass Josef Ratzinger am 19. April 2005 Papst geworden ist. Mich begeistert diese Person und ich möchte trotzdem am Anfang, ich möchte mit einem kleinen Zitat beginnen, bevor ich jetzt thematisch werde. Liebe Brüder und Schwestern, nach dem großartigen Prediger Christoph Schmitter haben die Herren Leiter der City Church mich, einen einfachen, demütigen Arbeiter im Weinberg des Herrn, zum Diener der Kirche, zur heutigen Predigt ausgewählt. Mich tröstet, dass der Herr auch mit unzureichenden Mitteln regieren und arbeiten kann. Das ist etwas umgewandelt, das war das, was der Josef Ratzinger nach seiner Papstwahl gesagt hat, eine sehr demütige Haltung. Und trotzdem, dieser Mensch ist einer der bedeutendsten Theologen der Neuzeit. Und das ist jetzt nicht nur so schnell dahingesagt, dieser Mensch hat über 600 Publikationen unter uns gebracht und es ist nicht ganz einfach, ihm theologisch gerecht zu werden. Ich muss sagen, ich fühle mich hier vorne ganz klein und bescheiden und muss wirklich sagen, also ich hoffe, dass das, was ich hier sage, nicht ein zu platter und zu grober Ausschnitt aus dem gesamten Lehrwerk von Josef Ratzinger ist. Denn bei diesen ganzen Werken und allein bei seinen großen Büchern, die er in Deutschland geschrieben hat, ist es wirklich schwierig, ein paar Punkte rauszugreifen. Mutter Teresa, Frère Roger, unsere Musiker wie Johnny Cash und Keith Green, die haben so Schwerpunkte, kann man sagen. Das sind Leute, die sind in einem Bereich sehr groß geworden. Josef Ratzinger ist theologisch überall groß. Das ist jemand, der schon seit 40 Jahren wesentlich die Lehre der katholischen Kirche und auch das Papsttum und seine Verlautbarung prägt und schon das Zweite Vatikanische Konzil geprägt hat. Das ist jemand, der die ganze Christenheit und auch die modernen Philosophen stark beschäftigt, weil mit diesem Mann ist nicht gut Kirschenessen, wenn es um die geistliche Wahrheit geht. Das ist jemand, der weiß, wovon er redet. Und man muss auch ein bisschen aufpassen. Es gibt zwei gute Bücher von oder mit Josef Ratzinger. Das sind nämlich zwei Bücher, die der Publizist Peter Seewald herausgebracht hat. Die heißen Salz der Erde und Gott und die Welt. Und das sind Dialoge eines ehemals agnostischen, also dem Glauben sehr fernstehenden, so atheistisch geprägten Publizisten, der für den Stern unter anderem auch gearbeitet hat und der 1997 so Gespräche geführt hat und mit Kardinal Ratzinger, damals noch Kardinal, versucht hat, über schwierige Themen des Glaubens ins Gespräch zu kommen. Nach der ersten Reihe hat sich dann dieser Peter Seewald bekehrt und ist heute Christ. Also wenn ihr euch mit Josef Ratzinger und seinem Werk mal intensiver beschäftigt, dann macht euch darauf gefasst, dass es schwierig ist, seiner Argumentation zu widerstehen. Und obwohl es so breit ist, mache ich jetzt einfach einen Versuch. Ich habe drei Punkte mir rausgegriffen, die ich in seinem Leben ganz besonders hervorhebenswert finde und deswegen ich es schön finde, dass so ein Mensch heute Papst ist und somit eine der wichtigsten Funktionen der Kirche in der Welt hat. Der erste wichtige Punkt, den ich rausgegriffen habe, ist, was ihn wirklich auszeichnet, ist Treue. Und zwar Treue wozu? Ich zitiere ihn. Er sagt aus seinem Verständnis heraus, die Kirche ist kein Selbstzweck, sondern da, damit Gott gesehen wird. Das ist das, was ihn sein ganzes Leben lang schon von Kindheit an geprägt hat, von seiner gläubigen Kindheit an in seinem Studium. Ihm war wichtig, dass die Kirche dafür da ist, dass Gott dort die Hauptrolle spielt. Und so hat er relativ früh auch in seinem eigenen Leben die Klarheit, die Gewissheit bekommen, dass Gott mit jedem Menschen, also auch alle, wie wir hier heute so sitzen, mit jedem Menschen etwas vorhat, was ganz Spezifisches. Und bei ihm ist es relativ klar aufgrund seines Werdeganges und seiner Begabung geworden, dass dieser Weg bei ihm wohl etwas mit dem Priester zu tun hat. Eines Tages mal Priester und katholischer Geistlicher zu werden. Und so hat er von Anfang an in seinem Leben sehr zielstrebig gelebt. Er war ein fleißiger Schüler und Student, nicht nur ein Streber, sondern jemand, der wirklich danach gerungen hat, dort Klarheit zu bekommen. Und gerade als Schüler und Student in den Jahren, wo er aufgewachsen ist, gab es ja ein großes Problem, nämlich das Problem, dass er als Teenager in der Nazizeit groß geworden ist. Und da sind viele Leute sehr eingebrochen. Ich wüsste auch nicht, wenn ihr euch selber diese kritische Frage stellt, wenn ihr 16 Jahre alt wärt und würdet jetzt 1943 leben, wie hättet ihr reagiert, wenn ihr zur Wehrmacht einberufen worden wärt? Und als Josef Ratzinger 2005 Papst geworden ist, gab es ganz böse Schlagzeilen in England. Da stand so in England in der Boulevardpresse, in der Sun und wie das da alles heißt, stand so riesengroß so Papa-Nazi oder irgendwas mit German Bulldog oder so. Also ganz wilde Dinge und dann wurden von ihm immer Bilder veröffentlicht, die ihn als jungen Mann zeigen. Eins war gerade auch zu sehen, da hat er so eine, ich weiß nicht, ob das schon auf der letzten Folie war, da hat er so eine Mütze auf, das war halt so diese Uniform der Wehrmacht gewesen. Aber er hat sich ganz im Gegenteil, wenn man seine Biografien so durchliest, er hat sich ganz im Gegenteil vom Nazi-Regime distanziert. Man konnte sich damals nicht dagegen verwehren, pro forma in die Hitlerjugend eingetragen zu werden. Das war er dann nach großem Widerstand auch. Aber ein Mathelehrer hat ihm geholfen, dass er da ganz gut durchkommt und dass er dann nicht so stark in Anspruch genommen wurde. Und er hat dann auch ganz kurz, bevor der Krieg dann zu Ende war, ist er desertiert und ist eben dann in Gefangenschaft gekommen. Also hat sich dort klar schon als Jugendlicher dagegen gewandt. Und besonders bemerkenswert finde ich, als ich seine Biografie mir näher angeschaut habe, dass es mehrere Etappen in seinem Leben gegeben hat, wo er auch diese Treue im Dienst für die Kirche ganz praktisch ausgelebt hat. Es gibt fünf Stationen. Die erste Station war in seinem Theologiestudium. Und zwar hat er da relativ früh gemerkt, aufgrund seiner Begabung, dass er eine besondere Hinwendung zur wissenschaftlichen Theologie hat, zum Aufarbeiten von Stoff, zur Exegese, also sich die Bibel genauer anschauen und da die Weisheiten rausziehen. Aber da stand ja nur ein wenig in Konflikt mit seiner ursprünglich gefühlten Berufung, dem Priesterberuf. Denn der Priesterberuf hat natürlich noch andere Aufgaben, als nur die reine Lehre zu verkünden, an Universitäten sich darüber zu streiten, was jetzt das Richtige ist. Da geht es um Jugendarbeit, um Alte und Kranke, es geht auch um Religionsunterricht für Kinder und letztendlich auch um die Frage, ob er persönliches Zölibat, also die Ehelosigkeit in der katholischen Kirche gefordert ist, leben kann. Und er hat im Theologiestudium dann, also er kam dann schlussendlich zur Entscheidung, ja, er möchte sich aber dieser Berufung, dem Priesterberuf, den er zuerst erspürt hat, den möchte er sich nicht verschließen. Und hat dann auch getreulich diese erste Priesterstelle angefangen, als Kaplan in München, und hat dort eben 1,5, 2 Jahre lang ganz getreu, wie jeder das so macht, diesen Dienst ausgefüllt. Und die zweite Stufe war, als er dem so gefolgt ist, eigentlich wieder so einer Neigung heraus, doch lieber an der Uni zu bleiben und doch lieber dieses etwas für ihn einfachere Leben zu gehen, ist er dann vom Priesteramt in München, ohne dass er groß was dazu getan hat, wiederum in die wissenschaftliche Theologie zurückgerufen worden. Weil Leute bei Gönner gesehen haben, das ist ein Mensch, den brauchen wir an einer wichtigen Stelle der Kirche, den brauchen wir eben auch in der Lehre, weil er diese fantastische Begabung hat. Und ohne dass er irgendwie groß was dazu getan hat, ist er selber eigentlich in diese Richtung geschubst worden. Und sein Doktorvater hat ihm also da sehr, sehr, sehr stark geholfen, dass er die Eintrittskarte in diese wissenschaftliche Theologie schafft. Dann war er ja sehr lange Dozent, wie ich vorhin schon mal dargestellt habe, in der Biografie von 1952 bis 1977. Und urplötzlich kam an ihm 1977 der Ruf, nun wiederum diesen liebgewordenen Weg der mehr theoretischen Dozententätigkeit, in die er auch sehr geblüht hat. Er hat also eigentlich war als junger Theologe, als junger Professor sehr beliebt. Die Leute strömten in seine Hörsäle rein, weil er es verstand, Glauben sehr, sehr packend, sehr zeitnah darzustellen und nicht so verstaubt und knochentrocken. Er war auch ein beachteter Theologe in der ganzen Welt. Er hat unter anderem dann in der Zeit auch schon für Kardinal Frings in Köln zur Vorbereitung des Zweiten Vatikanischen Konzils Reden geschrieben, die hoch beachtet waren, wo die ganze Welt, die ganzen Kardinäle aufgehorcht haben, was da aus Deutschland an neuen Impulsen kommt. Und die waren auch eher so ein bisschen kritisch damals. Also es war mehr was Progressives, was er da verkündet hat. Und mitten in dieser Situation kam für ihn der Ruf als Bischof. Also wiederum als ein Hirte der Kirche. Nicht jemand, der Theologie verschrieben war, sondern jemand, der nun plötzlich wieder für die ganz normale Kirchenstruktur Verantwortung übernehmen sollte. Und da hatte er diverse Bedenken, weil zum einen hat er sich ja nun wirklich durch seinen Werdegang und durch seine Erfolge in der Theologie weiter berufen gefühlt zu lehren. Und er hatte praktisch null Seelsorgeerfahrung und seine Gesundheit war damals auch nicht zum Besten bestellt. Aber ganz getreuer Mensch, hat er sich damals mit Leuten zusammengesetzt, mit Beratern, und die haben ihm gesagt, man muss in schwierigen Zeiten, die damals gegeben waren, wo der Glaube ja schon in Deutschland sehr, sehr hart umstritten war, in schwierigen Zeiten muss man manchmal auch mal einer Berufung folgen, wenn sie mir selber nicht so als eindeutig und klar erscheint. Und er hat sich dann getreu diesen Ratschlägen von guten Freunden, von guten Theologen, mit denen er zusammengearbeitet hat, gefügt und hat dieses Bischofsamt angenommen. Die vierte Etappe war dann, als er Kardinal geworden ist und in Rom war, hat er sich mit 75 Jahren, das ist ja nicht ganz so lange her, vor ein paar Jahren überlegt, er möchte jetzt eigentlich lieber zurücktreten und möchte wieder zurück in seine oberbayerische Heimat und dort eigentlich nochmal sich nochmal der Literatur, der Theologie widmen, um einige Gedanken auszuarbeiten, die auch der zeitgenössischen Philosophie entgegengesetzt sind, hat dann Johannes Paul II. Um seinen Rücktritt gebeten, das ist abgelehnt worden. Er sagt, nein, das gibt's nicht und so, du bist wichtig und du musst hier bleiben. Und dem hat er sich wiederum gebeugt. Und schlussendlich geht auch das Gerücht herum, dass er unmittelbar vor seiner Papstwahl, obwohl er so eine kleine Favoritenrolle hatte, aber viele sagen ja, wer als Favorit in die Papstwahl reingeht, der kommt danach dann wieder normal raus, ohne Papst zu sein. Es gab dann auch kritische Stimmen, ob ein Deutscher jetzt wirklich Papst werden könnte und ob es dann gerade der Kardinal Ratzinger ist. Und auf jeden Fall sollte er dann kurz vorher gebetet haben, Herr, mach, dass ich es nicht werde. Und ich denke auch, dass es für ihn, dass es nicht so ist, dass er diesen Papstjob nur frohen Herzens angetreten hat, sondern es ist eine große Arbeitsbelastung, es ist auch eine gesundheitliche Belastung, es ist auch eine zentrale Funktion, wo ich eben viele andere Dinge nicht machen kann, wo ich auf persönliche Dinge verzichten muss, und ich denke, das ist ihm nicht leicht gefallen und ist auch ein Ausfluss seiner Dienstmentalität. Und was mir bei allem auffällt, nicht nur bei diesen herausgehobenen Punkten, mir ist aufgefallen, dass er stets
seine eigene Person hinter die Aufgabe stellt. Auch in den Gesprächen mit Peter Siewald in den Breitengarten genannten Büchern reagiert er immer ganz zurückhaltend, wenn er gelobt wird oder wenn Leute ihn zitieren als herausragenden Theologen. Da ist dann immer so, ich bin der bescheidene Arbeiter im Weinberg des Herrn und tritt einen Schritt zurück hinter dieser großen Figur. Ich zitiere ihn nochmal zum Thema Dienst. Die Freiheit des Menschen muss miteinander getragen werden und verlangt von daher das Dienen. Diese Dienstmentalität ist ein ganz wesentlicher und wichtiger Aspekt seines Lebens gewesen und wird sicherlich auch bleiben. Der zweite wichtige Punkt, den er sich auch als Motto über seine Bischofstätigkeit gesetzt hat, jeder Bischof formuliert am Anfang so ein Motto, und er hat damals gesagt, ich bin ein Mitarbeiter der Wahrheit. Das ist ein Zitat aus dem dritten Johannesbrief aus dem Neuen Testament. Mitarbeiter der Wahrheit waren Verkünder des Evangeliums, Leute, die in der Gegend rumgereist sind und von Jesus Christus erzählt haben. Und in dieser Tradition wollte er auch selber sein Bischofsamt sehen. Auch wieder getreu diesem Obermotto, die Kirche ist kein Selbstzweck, sie ist für Gott da. Es geht darum, diese Kirche voranzutreiben. Aber das mit der Wahrheit ist so ein Problem. Mitarbeiter der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Gibt es überhaupt eine absolute Wahrheit? Gibt es eine absolute Wahrheit in der Kirche? Gibt es etwas, gibt es so einen Kernpunkt von Sachen, die unumstößlich sind, die eigentlich gar nicht diskutabel sind? Kann man sich eigentlich überhaupt festlegen auf irgendwas? Oder ist es vielleicht eigentlich besser, mehr in so einem neutralen Bereich zu bleiben und manches so stehen zu lassen, wie es mal so ist? Vielleicht des lieben Friedens willen? Und wenn es eine Wahrheit gibt, können wir als Menschen denn dann diese Wahrheit erkennen? Haben wir die Möglichkeit, die Wahrheit wirklich so festzuhalten und sie dann zu haben? Irgendwann im Laufe seines theologischen, seines wissenschaftlichen Lebens hat Josef Ratzinger erkannt, dass die Wahrheit wichtig ist, trotz der Probleme, trotz dieser Fragestellungen. Ich zitiere ihn nochmal, das müsste jetzt auch irgendwo auftauchen, das ist auch ein wichtiges Zitat. Der Verzicht auf Wahrheit löst nichts, sondern führt im Gegenteil zur Diktatur der Beliebigkeit. Alles, was dann bleiben kann, ist eigentlich nur von uns entschieden und austauschbar. Ich finde, das ist ein sehr wahrer Satz, ein sehr tiefer Satz. Wenn es keine Wahrheit gibt, dann gibt es einen Pluralismus, eine Mehrheit von Meinungen, und irgendwie kann man sich ja eigentlich auf gar nicht so richtig verlassen. Und irgendwo entscheiden wir ja doch, wir gehen ja einen Lebensweg und wir setzen uns ja Prämissen und wir machen ja uns ja bestimmte Vorstellungen. Wer prägt denn die dann? Und von diesem Wunsch beseelt, die Wahrheit zu finden und Mitarbeiter der Wahrheit zu sein, hat Josef Ratzinger in seinen theologischen Werken ein paar Dinge erklärt, wie er versucht, an die Wahrheit heranzukommen, und sagt von sich selber, er wäre eigentlich jemand, der von starker biblischer Prägung herkommt. Der Ausgangspunkt für seine theologischen Überlegungen ist zunächst einmal das Wort, also die Bibel. Das, was niedergeschrieben ist, das, was die alte Überlieferung der Kirche ist, das Wort Gottes. Und das nimmt er sich und nimmt das als Basis seiner Überlegungen. Und jetzt gibt es ja viele Stellen in der Bibel, wo man sich nicht gleich so sicher ist, was da überhaupt so richtig drin steht. Und da muss man sie auslegen. Auslegung ist eigentlich bei jedem Text erforderlich. Wenn ich irgendeinen Text nehme und der ist nicht auf den ersten Blick für mich, vielleicht durch die Geschichte oder durch die Wortwahl verständlich, dann muss ich hingehen und muss mal gucken, was da eigentlich so richtig drin steht. Da kann man unterschiedliche Systeme haben. Man kann sich das zum Beispiel so historisch angucken, oder man kann schauen, was steht in anderen vergleichbaren Werken drin, die vielleicht in der gleichen Zeit geschrieben sind. Und man kann es auch so grammatikalisch auseinanderpflücken und schauen, wie sind die Worte zu verstehen, wie werden die in anderen Werken gebraucht. Und ganz wichtig für ihn ist, dass die Auslegung der Bibel auf der Basis des Glaubens erfolgt. Dass also erstmal die Basis ist, ich gehe glaubend an die ganze Geschichte heran. Ich zitiere ihn nochmal. Indem ich mich ihm, Klammer auf, Jesus Christus, Klammer zu, den ich nicht verstehe, zunächst glaubend unterwerfe, weiß ich, dass ich gerade dadurch die Tür zum richtigen Verstehen öffne. Ich finde das ein total durch und durch guten Satz, der mich an eine ganz wichtige Bibelstelle aus meinem eigenen Leben erinnert. Ich habe mich 1989 zum christlichen Glauben bekehrt, für mich also persönlich in einer stillen Kammer, nachdem ich mich eigentlich schon so anderthalb, zwei Jahre vorher mit der Bibel beschäftigt habe. Und da bin ich auf eine Stelle im Markus-Evangelium, im 9. Kapitel gestoßen, was sich auch gleich öffnet. Das sind die Verse 23 und 24, da oben rechts. Und zwar ist das die Geschichte von einem Vater, der zu Jesus kommt und einen besessenen Jungen hat und die Heilung des besessenen Jungen erbittet. Und dann sagt Jesus so zu ihm, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und darauf antwortet der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich finde, das ist eine wahnsinnig tröstliche Stelle. Da sagt jemand, ich möchte glauben. Ich glaube, ich gehe diesen ersten Schritt und ich bitte dich aber meinem Unglauben, also diesem kleinen Stückchen, was da innen drin noch nicht so ganz mit will, zu helfen. Das ist ein ganz toller Vertrauensschritt auf Gott hinzu. Und daran habe ich mich erinnert, als ich dieses Wort von Josef Ratzinger gelesen habe. Dann sagt man, manchmal muss man mal so ein Glauben so ein Stückchen vorausgehen und seinem Verstand und dem, was man eigentlich schon so innerlich wirklich denkt, vorauspreschen und muss dann einfach mal mein Gott vertrauen. Und in diesem Vertrauen passiert es, dass manchmal mir erst die Tür zum richtigen Verstehen geöffnet wird. Sehr guter Ansatz, den ich euch auch empfehlen kann, wenn ihr mit der Bibel umgeht. Tja, Mut zur Wahrheit braucht man dafür allerdings, wenn man so vorgehen möchte, denn die Wahrheit ist oft sehr unbequem. Es ist oft viel schöner eigentlich, wenn ich einen Streit habe, einen theologischen Streit oder auch einen menschlichen Streit, das ein bisschen unter den Tisch zu kehren und zu sagen, das ist nicht so wichtig, diese Unterschiede. Ich gehe jetzt mal weiter und das können wir mal so tolerant stehen lassen. Es ist also wirklich sehr unbequem, die Wahrheit zu sagen und sich der Konfrontation auszusetzen. Und wenn ich das aber nicht tue, wenn ich mich dieser Wahrheit nicht zuneige, dann, so sagt Ratzinger, bestimmt irgendwer sowieso die Wahrheit. Und das ist auch richtig. Wenn ich es mir erspare, die Wahrheit zu suchen, dann definieren andere die Wahrheit für mich. Und ich übernehme diese Wahrheit kritiklos. Deswegen ist es wichtig für sich, die Wahrheit zu suchen und sich vielleicht auch irgendwo mal festzulegen. Dabei aber, sagt dann, verträgt die Wahrheit durchaus Kritik und der Dialog ist erwünscht. Und das war auch etwas, was Josef Ratzinger in seinem ganzen Kardinalsleben gemacht hat. Wenn es Konfliktpunkte in seinen Ämtern gab, dann hat er versucht, mit den Leuten zu sprechen. Und hat nochmal gesagt, Glaube schneidet Fragen nie ab. Er könnte auch erstarren, wenn er sich Fragen nicht aussetzt. Ziel bei dieser ganzen Suche war ihm stets, ich zitiere nochmal, unter den Verkrustungen den eigentlichen Glaubenskern freizulegen und diesem Kern Kraft und Dynamik zu geben. Wo ist denn das praktisch geworden? Ich greife jetzt ein paar Punkte heraus, wo sich Josef Ratzinger in die Bresche der von ihm für ihn erkannten Wahrheit gesprungen hat. Ich möchte jetzt nicht darüber richten, ob das wirklich die Wahrheit ist, sondern ich möchte nur als bemerkenswert herausstellen, wie stark er sich in diesen Kampf reingestellt hat, auf der Suche nach der Wahrheit Schritte zu gehen und sich auch festzulegen. Da war erstmal der junge Theologe. Als junger Theologe hat er an den Unis für mehr Gegenwartsbezug der Kirche und Transparenz, also Offenheit und Verständlichkeit für die Gläubigen gekämpft. Und Gegenwartsbezug, da ging es auch ein bisschen darum, dass so die verstaubten Strukturen aufgebrochen werden sollen und die Kirche wieder mehr den Leuten nahe kommen sollen. Ein Anliegen, was wir auch bei der City Church haben. Wir möchten nicht, dass der Glaube was Verstaubtes ist, sondern dass er erfahrbar ist und dass er einen Gegenwartsbezug hat. Und er hat sich ganz stark gegen eine Theologie gewandt, die sich nicht als Dienst an Jesus Christus versteht. Nochmal ein Zitat von ihm, es ist seine Kirche und nicht die unsere. Kirche ist nicht ein Spielplatz, wo man irgendwie irgendwelche Meinungen austrägt, sondern die Kirche soll dazu dienen, Gott zu dienen. Dann als Bischof in München hat er relativ strikte Predigten gegen das Sinken des moralischen Standards in Deutschland, gegen Materialismus und Genusssucht gehalten. Da haben wir in Deutschland ein bisschen Probleme damit. Wir sind ja ein Land, wo gerne konsumiert wird und wo man sich gerne vielen Freuden hingibt und hat da relativ harte Worte dagegen gesprochen. Und dann schließlich als Präfekt der Glaubenskongregation. Eben in diesem Amt, die Nachfolge der Heiligen Inquisition, die richtigen Wächter des Glaubens. Dort kamen einige Dinge, die in der ganzen Welt auf viele kritische Stimmen gestoßen sind. Ich mache 6 Beispiele. Ablehnung von Priesterehen, Konflikt mit der Befreiungstheologie, eine Aussprache gegen gleichgeschlechtliche, also homosexuelle Partnerschaften, harte Worte gegen künstliche Empfängnisverhütung, gegen Frauen im Priesteramt und gegen in Deutschland ganz spezifisch der Ausstieg aus dem staatlichen System der Schwangerschaftskonfliktberatung. Ich möchte nur mal 2 Punkte eben antippen. Ein Punkt ist diese Geschichte mit der Befreiungstheologie. Das werden viele von euch nicht so richtig kennen. Das ist eine Sache aus den 70er Jahren. Da gab es einen Streit in der Kirche in Südamerika. Waren die meisten Gläubigen sehr arm. Dagegen war die Kirche in Südamerika relativ reich. und hat auch eigentlich mit den mehr reichen Leuten dieser Länder so ein wenig paktiert und hat sich um die Armen nicht mehr so richtig gekümmert. Und da haben viele Theologen gesagt, das geht so nicht. Und wir müssen uns wieder mehr den Armen zuwenden. Ein Anliegen, was auch Josef Ratzinger stets in seinen Werken als förderlich und positiv dargestellt hat. Aber da gab es einige Theologen, die haben dann den christlichen Glauben sehr stark mit politischen Inhalten verknüpft und haben dann so ein bisschen so eine marxistisch-maoistische Richtung eingeschlagen. Oder sah zumindest danach aus. Ich möchte jetzt der Befreiungstheologie nicht ungerecht werden. Da gibt es große Unterschiede, ein breites Spektrum, aber es gab eben so ein bisschen die Tendenz, ins Politische abzutreffen. Und da hat Josef Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation sehr ernste Gespräche mit diesen Leuten geführt und hat auch gesagt, dass das etwas ist, was er nicht für gut und richtig empfindet. Und das andere, was wir in Deutschland miterlebt haben, ist der Ausstieg aus dem staatlichen System der Schwangerschaftskonfliktberatung. Da ging es darum, wenn Frauen abtreiben möchten und brauchen dieses Beratungsgespräch, um danach einen Schein zu bekommen, wo man dann die Abtreibung auch vollziehen kann, da ist seine Meinung dazu gewesen, dann machen wir nicht mit, weil das ist eine Beihilfe zur Abtreibung, wenn es nachher dazu kommt. Das ist sehr konfliktreich und da kann man auch viele Argumente austauschen. Viele deutsche Kardinäle haben da eine andere Auffassung gehabt, aber ich fand es mutig, wie er diese Position bezogen hat und wie er sich für ihn erkannte Glaubensinhalte auch in die Bresche gestellt hat und dort das verkündet hat. Das ist nicht bequem. Das muss man sich auch immer vorstellen, dass man sich damit keine Freunde macht, sondern dass man damit im Kreuzfeuer der Kritik steht und dass es nicht einfach ist, damit umzugehen. Ja, der letzte Punkt, der Josef Ratzinger auszeichnet, ist der Punkt Liebe. Ein Zitat von ihm: In Christus decken sich Wahrheit und Liebe. Und sein ganzes Leben, schon von frühester Kindheit an, war immer davon geprägt, dass er eine ganz starke Liebe zur Liturgie, also so zu den Inhalten des Gottesdienstes gehabt hat, zu der Begegnung mit Gott im Gottesdienst, der unmittelbaren persönlichen Begegnung. Er war nicht nur dieser wissenschaftliche Theologe, der vernunftbegabt mit seiner starken Ratio, mit seinem starken intellektuellen Zugang auf Gott gelangt ist, sondern für ihn war auch immer wichtig dieses persönliche Erleben im Gottesdienst, im Gebet, in der Stille. Und so ist es hochinteressant, dass das erste Werk, was dieser Papst veröffentlicht hat, heißt Deus Caritas Est, lateinisch Gott ist Liebe. Und dort in diesem Werk, das habe ich jetzt gerade gelesen, das kann man sich auch im Internet runterladen, zum Beispiel auf der Homepage vom Vatikan, ich glaube, es gibt es mittlerweile auch so im Buchhandel zu kaufen, aber es ist einfach verfügbar, es sind 19 Seiten, die man sich aus dem Internet runterladen kann. Ich empfehle euch allen mal, nehmt euch das mal vor, ist eine gut verbrachte Zeit, sich mit dieser Enzyklika zu beschäftigen, denn er stellt an den Anfang dieser Enzyklika einige Bibelverse. Und zwar aus Johannes 3, Vers 16, der berühmte Vers: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und dann: Wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat, und ihr geglaubt, Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Das ist im 1. Johannesbrief, 4. Kapitel, der 16. Vers. Und in dieser Enzyklika kommt er zu der zentralen Aussage, dass am Anfang des Christseins eben nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee steht, wenn ich beginne, Christ zu werden, sondern der Beginn des Christseins ist die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, so sagt er, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt, nämlich die Begegnung mit Jesus Christus, der zuerst kommt, der mich zuerst geliebt hat und der mich einlädt, diese Liebe zu erwidern. Und in dem Moment ist unsere Liebe, so schreibt er in der Enzyklika, zu Gott und zu den Menschen nicht mehr ein Gebot, nicht was Lästiges, was wir erfüllen müssen, wo wir darauf achten müssen, dass wir auch das Ja hinkriegen, sondern es ist nur eine Antwort auf dieses Geschenk des Geliebtseins, mit dem Gott uns entgegengeht. Er sagt dann weiter: Das Wesen der Kirche drückt sich in einem dreifachen Auftrag aus. Verkündigung, also das Wort Gottes erzählen, die Feier der Sakramente, also den Gottesdienst feiern, gemeinsam zu Gott kommen, vielleicht in der Musik, vielleicht in der Stille, die ich habe, vielleicht durch das Hören von Worten, und schließlich im Dienst der Liebe, in der Diakonia. Und er sagt, dieser Liebesdienst, dieses Weitergeben von Liebe an arme Bedürftige, das gehört unverzichtbar zum Wesen der Kirche. Und ich finde diesen Ansatz wunderbar. Ich finde es toll, dass dieser große Theologe damit genau im Herzen des christlichen Glaubens ist und dass er das Erste, was er jemals publiziert hat als Papst, dass das genau dieser Kernpunkt dieses Herzens christlichen Glaubens ist. Kardinal Meissner aus Deutschland hat zu der Enzyklika geschrieben, wo der Gottesdienst nicht verbunden wird mit der Caritas, also mit der Fürsorge, mit der Hinwendung zu Armen und Kranken, wird er zum bloßen Ritus. Wo die Verkündigung nicht fruchtbar wird in der Caritas, wird sie zu Ideologie. Und wo die Caritas nicht eingebunden ist in Verkündigung und Gottesdienst, wird sie zur Sozialhilfe. Ich finde, das ist relativ gut wiedergegeben, was in dieser Enzyklika drin steht, dass es zentral ist, dass dieser Glaube und die Liebe, Vernunft und Liebe, eine Ehe eingehen und dass die sich im Leben eines Christen verbinden. Und ich finde es toll, dass das höchste Amt der katholischen Kirche mit einem Menschen verbunden ist, der so nah am Herzen von Gott dran ist. Und ich habe da auch große Hoffnungen drin. Also ich finde, also diese drei Punkte sind für uns alle ein Vorbild. Und ich denke auch gerade, dieser Aspekt der weitergebenden Liebe ist ein Aspekt, von dem auch gerade die reformatorischen Kirchen leben können. Das ist vielleicht etwas, was manchmal in der katholischen Kirche so ein bisschen selbstverständlicher vorhanden ist. Ich finde es einfach toll, dass man diesen Aussagen des Weiteren aus ganzem Herzen in diesen Zentralpunkten zustimmen kann. Ja, das war ein kleiner Einblick in das, was Josef Ratzinger denkt und fühlt. Und ich möchte einfach die Predigt mit einem Gebet beenden und würde euch vielleicht darum bitten, dass wir zusammen aufstehen. Dann. Lieber Vater, ich möchte dir danken für Josef Ratzinger, für Benedikt XVI. Ich möchte dir dafür danken, dass du ihn in dieses Amt, in dieses höchste Amt der katholischen Kirche hineingeführt hast. Und ich danke dir dafür, dass du ihm in seinem Leben so oft begegnet bist, dass du ihn begleitet hast, dass du ihn den Weg geführt hast und dass er auch diesen Weg in Treue gegangen ist. Und ich möchte dich von ganzem Herzen dafür bitten, dass dieses Papstamt, was er ausübt, dass das hilfreich dafür ist, dass wir als Christen zusammenkommen, dass wir einig werden unter den Christen und dass du diese Einheit führst. Du wünschst dir, dass deine Kirche und dass die Leute, die an dich glauben, dass die in Einheit leben, in Frieden miteinander leben. Und du kannst große Wunder tun und kannst Barrieren, die zwischen den Kirchen da sind, aufheben und kannst uns auf das Wesentliche hinweisen, nämlich auf die Liebe, die von dir kommt, die du uns geschenkt hast, die du uns mit deinem Sohn geschenkt hast. Du bist zu uns gekommen, du bist für uns gestorben und du hast als erstes alles getan, was notwendig ist. Und wir dürfen nur darauf antworten und dürfen staunen, wie toll das ist. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir eines Tages staunen dürfen, dass wie Deutschland sich mal wieder vereinigt hat, dass sich vielleicht eines Tages auch mal die Christenheit in so einem Sinne wieder vereinigt. Amen.